Mutter, Vater, Leader, der Podcast von Robert Rupp. Neue Führung und neue Kommunikation, das ist seine Spezialität. Und er vertritt eine ungewöhnliche These, wenn er sagt, eine gute Mutter oder ein guter Vater ist auch ein guter Leader. Denn in beiden Fällen geht es um die Entfaltung des natürlich vorhandenen Potenzials. Interviewt wird er von Jacqueline Christ, Journalistin und Executive Coach und passenderweise auch Mutter ihres gemeinsamen Sohnes Noah.
Robert, in der letzten Folge ging es ja ganz, ganz viel um das Thema Motivation. Also wie kann die überhaupt entstehen? Deine These ist, es müssen einfach erstmal die Potenziale auch, sie müssen sich entfalten können, um überhaupt hier mal PS auf die Straße zu bringen. Und also Menschen müssen sich einfach erstmal entwickeln können und da auch die richtige Motivation zu haben. Jetzt mal so umgekehrt gefragt, wie kriegt man das denn hin? Also ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Was ist denn deine Erfahrung, was dann Mitarbeiter dazu brauchen, um eben ihre PS auf die Straße zu bringen?
Also natürlich ist es das Thema Ownership, also dass sie wirklich auch sagen können, wir entwickeln hier auch unsere Ideen, wir gehen unsere Wege, wie wir auch im ersten Podcast schon gesagt haben. Also wir finden unsere Wege so, dass es für uns wirklich passt und dass wir unsere Potenziale da auch einbringen können, unsere Fähigkeiten. Na, der Fisch schwimmt halt lieber im Wasser und geht nicht gerne den Berg hoch. Also das ist auch wichtig zu erkennen, was kann ich und welchen Weg kann ich einschlagen, wo kann ich sozusagen mein Element finden, wo kann ich meine Fähigkeiten einbringen. Und das andere war natürlich dieses Thema, das vereinbarte Ziel, das für alle irgendwo attraktiv ist. Also wo ich wirklich sage, das möchte ich erreichen. Stichwort Ikigai zum Beispiel oder Purpose, wo wir sagen, ja, da haben wir einen klaren Zweck, warum wir das tun. Es gibt aber noch so einen Faktor, den ich total spannend finde. Ich habe da eine Google-Studie, gerade eine Google-Studie gelesen, die sich nämlich die Frage gestellt haben, was macht denn Teams eigentlich erfolgreich? Was macht eine Organisation erfolgreich? Welche Faktoren spielen da eine wesentliche Rolle? Und interessanterweise war mit Abstand das wichtigste Thema psychologische Sicherheit. Vor allen anderen Themen. Also man könnte auch sagen, die Abwesenheit von Angst. Also ich muss keine Angst haben, wenn ich Ideen einbringe. Ich muss keine Angst haben, wenn ich einen neuen Weg einschlage und dabei vielleicht einen Fehler mache, der irgendwo kalkulierbar ist. Ich muss keine Angst haben, in den Diskurs zu gehen. Ich muss keine Angst haben, aufzustehen und dem Chef, der Chefin zu sagen, ich habe da eine andere Meinung dazu. Das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, dass Menschen sich auch trauen, ihr Potenzial zu entfalten, sich wirklich einzubringen mit ihren Fähigkeiten, mit ihrer Meinung, mit ihren Ideen und Inspirationen. Das ist beispielsweise, also da gibt es dann so psychologische Anker oder so Verhaltensanker. Beispielsweise, ich kann eine Regel aufstellen, die lautet, was wir hier besprechen in diesem Konferenzraum. Wir machen beispielsweise ein Brainstorming, es geht um Innovationen, wir wenden Kreativitätstechniken an. Alles, was wir hier besprechen, verlässt nicht diesen Raum. Ja? Also, dass es da nicht heißt, also was der Schmidt da schon wieder für komische Ideen hatte, das ist ein absolutes No-Go. Und darauf muss ich mich dann auch verlassen können. Das bildet eine ganz, ganz wichtige Basis. Und diese Verhaltensanker führen eben dazu. Oder dass eben auch ich widersprechen darf in einer bestimmten Art und Weise, dass ich dem Geschäftsführer, der Führungskraft, dem CEO auch beispielsweise in diesem Meeting widersprechen darf. Dass ich sagen kann, ich habe da eine andere Meinung. Da gibt es natürlich auch bestimmte Kommunikationsregeln, getragen von Respekt etc., Integrität muss gewahrt werden und so weiter. Aber es muss eine offene Kommunikation möglich sein. Dann schaffe ich dieses Thema psychologische Sicherheit.
Jetzt befasst du dich jetzt vor allen Dingen ganz, ganz viel mit dem Thema Führungskommunikation. Also wie müssen Führungskräfte kommunizieren? Wie müssen Sie denn kommunizieren, um eben genau diese psychologische Sicherheit in Ihren Teams zu erreichen?
Ja, ich glaube, das fängt mit der Haltung an. Ich kann nicht kommunizieren, was ich nicht tatsächlich empfinde. Weil wenn ich etwas kommuniziere, wenn ich, was weiß ich, in einem Körperspracheseminar gelernt habe, ich muss meine Hände so und so bewegen, damit ich das und das ausstrahle, das wirkt dann komisch, das ist dann aufgesetzt oder so diese, ich sag mal so Kommunikationshacks auch, Sandwich-Regel, was es da alles gibt, das muss echt sein. Also das kann ich nicht einfach aufsetzen, weil dann ist es nicht glaubwürdig und nicht authentisch und nicht kraftvoll und auch schon gar nicht vertrauenerweckend. Also das widerspricht wieder dem Thema psychologische Sicherheit, weil natürlich das Team spürt, da stimmt irgendwas nicht. Also was ist denn da los? Also das ist das Wichtigste, dass ich mir klar mache, ich kann den Leuten nicht ein X für ein U vormachen. Also wenn ich aus Überzeugung eine ganz bestimmte Meinung habe, dann sollte ich die auch ausdrücken. Ja? Und auch meine Emotionen spielen da eine ganz wichtige Rolle. Die kann ich nicht einfach übergehen, wenn ich also gerade ziemlich frustriert bin, weil die Zahlen nicht stimmen, dann kann ich keine Motivationsrede erstmal halten. Also ich kann das nicht irgendwie den Leuten vorspielen, dass alles ganz toll ist, tschakka, tschakka. Das ist unglaubwürdig. Und das erzeugt so ein, was ist denn da los? Also ein großes, großes Fragezeichen. Also es geht um Authentizität. Es geht darum, dass ich meine Gefühle, also dass ich auch lerne, meine Emotionen gut einzubringen. Also ich kann auch wirklich sagen, ich ärgere mich gerade darüber, dass wir unser Ziel nicht erreicht haben, aus dem und dem Grund. Und ich habe die ganze Nacht deshalb auch nicht geschlafen. Und ich möchte ganz gerne mit euch darüber sprechen, warum wir das nicht geschafft haben. Also lass uns offen in den Diskurs gehen. Was fällt euch zuerst ein? Also wie geht's denn euch damit? Also auch da Emotionen abzuholen, beim Team zu gucken, was ist denn da eigentlich los gewesen? Vielleicht gab es da doch Ängste, vielleicht gab es doch Widerstände, vielleicht haben sich die Leute nicht getraut. Also da wirklich ein vertrauensvolles Miteinander zu schaffen und wirklich mal dahinter zu schauen, warum ist es denn mir nicht gelungen, also auch die Verantwortung bei mir zu sehen, das ist ja wie ein Trainer, da kann ich auch nicht sagen beim Fußball, die haben die Tore nicht geschossen, mein Team ist schuld. Na klar sind die Spieler wichtig, aber vielleicht habe ich sie nicht genug motiviert. Wenn wir ein Spiel nicht gewinnen, wenn wir die Zahlen nicht erreichen, bin ich als Führungskraft in erster Linie verantwortlich. Und diese Verantwortung ist erstmal wichtig zu erkennen und zu sagen, also wir haben es nicht geschafft, was ist denn los? Und auch da mal zu fragen, ist vielleicht in unserer Kommunikation, also in meiner Führungskommunikation zwischen mir und zwischen euch, ist da was schief gegangen? Gab es da Missverständnisse? Was habe ich denn falsch gemacht aus eurer Sicht? Und daraus zu lernen. Das ist eine ganz andere Haltung als da. Ich habe da auch schon Sachen gehört, da werden Blutgerichte abgehalten, Thema Fehlerkultur, da werden Konsequenzen werden da eingefordert, wenn etwas nicht erreicht wird. Und das führt genau zum Gegenteil, nämlich zur Demotivation und Angst. Und letztlich zu einem Dienst nach Vorschrift.
Angstfrei zu kommunizieren, angstfrei auch agieren zu können, ist wie wesentlichen Bestandteil. Aber wie ist es denn mit den Führungskräften eigentlich selbst? Also die müssen ja so wahnsinnig viel stemmen, also gerade in der Kommunikation und in der Führung von den Teams. Und dann sollen sie auch noch den Sinn vermitteln und so weiter und so fort. Wie bekommst du denn die Führungskräfte dazu oder wie kannst du sie unterstützen darin, ja selbst angstfrei zu sein?
Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich natürliche, gesunde Autorität. Ich fange jetzt nochmal von dem Thema Vatersein an. Also ich Vater wurde, der Noah kam auf die Welt, dachte ich, um Gottes Willen, jetzt musst du Vorbild sein, jetzt musst du alles perfekt machen, du musst alles richtig machen. Es ist wichtig, weil die ersten Jahre sind ja so wichtig, die sind so prägend und so, bis ich mir sagte, what the fuck? Sei einfach du selbst, also sei Robert Rupp, sei Mensch. Also nicht diese Rolle Vater, jetzt muss ich da eine Rolle spielen, weil auch das ist ja komisch für ein Kind, wenn du da nicht authentisch bist, genauso wie für einen Mitarbeiter, jetzt bin ich der Chef, jetzt spiele ich auf einmal den Chef, sondern ich muss ich selbst sein. Also ich muss nicht immer eine Antwort haben, Papa, wieso ist der Himmel blau und was ist Strom und wieso kann man den nicht sehen und diese, all diese Fragen. Ja, ich muss aber schon mir klar machen, wo ich Orientierung geben kann. Also wo ich irgendwo, weil ich muss natürlich als Führungskraft ja auch irgendwo eine gewisse Klarheit haben, ich muss Orientierung, man muss sich an mir auch irgendwo festhalten können. Und nehmen wir den Sohnemann, der Noah, der kann sich sicherlich daran festhalten, dass ich ganz bestimmte Überzeugungen habe von Werten. Ja, also steckt mir nicht die Zunge raus und gebt dem Opa die Hand und sag guten Tag, das ist mir wichtig, sei liebevoll, sei respektvoll zu anderen Menschen, aber auch so respektvoll zu dir selbst. Also wenn ich da bestimmte eine Klarheit habe in Werten und wenn es echt in mir ist, dann kann ich mich da auch entspannter zurücklehnen. Ich muss da nicht irgendwie permanent eine Rolle spielen und der Perfekte sein und alles wissen. Auch eine Führungskraft sollte das niemals, ich glaube, niemals diesen Eindruck erwecken. Ich habe das selber früher versucht, das ist wahnsinnig anstrengend. Es ist viel schöner zu sagen, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was meinst denn du? Also hast du eine Lösung? Lass uns doch mal gemeinsam überlegen oder recherchieren. Das ist viel entspannter und ich halte eine gewisse Entspanntheit und ein gewisses Selbstbewusstsein als Führungskraft wichtig. Und Selbstbewusstsein verstehe ich in dem Zusammenhang halt auch als Bewusstsein über mich selbst. Also wo sind denn meine Stärken, wo sind denn meine Schwächen? Also da auch mal Klarheit zu haben, das hat wiederum mit Persönlichkeitsentfaltung zu tun. Also, dass man sich auch selber mal sagt, okay, das bin ich, dass man Mann selbst wird. Ich glaube auch an die Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen. Und wenn ich diese Überzeugung habe, mich gibt es nur einmal, genauso wie es meine Kollegen im Team nur einmal gibt, genauso wie es den Sohnemann nur einmal gibt, dann muss ich mich da auch gar nicht großartig verstellen, sondern es ist so eine persönliche Färbung, die ich da auch damit reinbringen kann. Also ich finde es wichtig, dass man da entspannt ist und wirklich auch ganz klar ist. Ja, und vielleicht auch mal sagt, okay, vielleicht ist es auch eine Überforderung für mich an der Stelle. Vielleicht kann ich noch gar nicht Führungskraft sein, weil es nützt mir ja nichts, wenn ich da einen tollen großen Wagen fahre und das Team aber nicht von mir profitieren kann. Auch das wäre eine tolle Botschaft, wenn ich sage, tut mir leid, ich bin echt überfordert. Wieso machen das eigentlich Führungskräfte nicht?
Jetzt ist ja natürlich, also dieses authentisch sein und auch die Fehlerkultur zulassen, eine ganz besondere Herausforderung in den Change-Prozessen. Ja. Du selbst machst sogenannte Change-Kommunikation auch, also was ich verstehe, als unterstützend für die Unternehmen zu sein, was brauche ich in der Kommunikation gegenüber Abteilungen, Teams, wie auch immer, um Change-Prozesse nochmal klar zu machen und eben auch zu unterstützen. Und da weht natürlich der Wind hart. Ne? Also wie ist denn da möglich zu sagen, du Führungskraft sozusagen darfst du selbst sein und da darf auch so eine Fehlerkultur zugelassen werden. Ist denn das über die Kommunikation gut zu erreichen?
Auf jeden Fall. Also ich finde es auch wichtig, gerade im Change, dass man da auch authentisch ist. Und ich kann jetzt nicht, wichtig ist natürlich auch, also ich denke, ich nehme auch immer diese Human Side of Change, also die menschliche Seite des Change-Prozesses, die emotionale Seite, finde ich ganz, ganz wichtig. Es gibt die Orga-Entwickler, die sagen, wir müssen halt neue Strukturen schaffen, Holacracy zum Beispiel, was ein ganz tolles System ist. Man sagt auch neues Betriebssystem im Sinne von ein System für den Betrieb. Also wie sind die Abläufe, wie sind die Entscheidungswege, wie sind die Rollen verteilt etc. Dabei muss ich aber ganz klar, glaube ich, in der Führungskommunikation mir eins klar machen, der Mensch, ich habe eine Studie gemacht, Agile Survey, und da hat einer der Teilnehmer gesagt, von einem großen Konzern, ein Verantwortlicher, essen, trinken, schlafen muss der Mensch immer noch. Also die Natur ändert sich nicht. Oder ich nehme ein anderes Zitat von Darwin, der sagte, alles, was gegen die Natur ist, hat keinen Bestand. Also wenn ich einen Change-Prozess so aufsetze, dass es gegen die Natur des Menschen geht, dann ist dieser Change-Prozess zum Scheitern verurteilt. Und die meisten Transformationen scheitern aus meiner Sicht aus genau diesem Grund, weil man am grünen Tisch ein neues Organigramm aufsetzt und sich denkt, so, jetzt verteilen wir mal die Rollen neu und wir setzen das den Leuten vor, wir bezahlen die und die sollen das mal schön umsetzen. Funktioniert nicht. Also ein wichtiges Thema bei jedem Change-Prozess, wenn ich über Natur spreche, ist das Thema Teilhabe. Also Ownership könnte man auch sagen, wenn man sagt, okay, man sich überlegt, was ist denn jetzt eigentlich definiert als Change? Zum einen, also was ist sozusagen fix, worüber müssen wir nicht diskutieren? Also was weiß ich, wir führen Klassiker, wir führen jetzt weltweit SAP ein, oder wir führen weltweit von mir das Holacracy vielleicht sogar ein. Vielleicht ist das dann definiert. Und dann die Frage zu stellen, was ist denn jetzt Freedom of Design? Also wo können sich Menschen einbringen? Das wird in der Regel wahrscheinlich die Frage sein, wie wollen wir das denn jetzt umsetzen bei uns? Also wie könnten wir das jetzt machen am besten? Wie wollen wir es denn machen? Wie ist es uns denn am liebsten? Weil es gibt immer verschiedene Wege, Dinge zu tun und Ziele zu erreichen. Also das ist ein menschlicher Zugang, weil die Leute dann sagen können, dieser Change, das ist unser Change. Mhm. Und diese Ownership da ist, unser Projekt, dann habe ich diesen emotional Buy-in, nenne ich das. Also Leute sagen wirklich, was können wir denn tun? Und es ist mein Baby und ich will, dass es erfolgreich ist. Und wenn es geklappt hat, dann ist es auch unser Erfolg.
Mutter, Vater, Leader, der Podcast von Robert Rupp. Neue Führung und neue Kommunikation, das ist seine Spezialität.